Ich bin 2005 nachgerückt in den Bundestag und dann hatte ich von Viva eine Interviewanfrage, weil es damals eine Debatte gab, ob man Sido verbieten sollte im Fernsehen. So, und dann wollte Viva mich interviewen. Ich habe dann gesagt, nö, ich finde ihn ganz cool und das soll ruhig weiterlaufen. Und am Ende fragte die Journalistin mich dann, ob ich jetzt ein bisschen Hip-Hop tanzen könnte vor der Kamera.
Sowas. Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für dich? Mit Nico Backspin. Mein Name ist Curse, nie vergessen, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben.
Moin, mein Name ist Nico Backspin und der heutige Gast ist Lars Klingbeil. Er ist Generalsekretär der SPD und damit vielleicht dem einen oder anderen bekannt durch A, Politikinteresse oder durch die Nachrichten. Aber er ist auch Hip-Hop-Fan und wenn man ihm auf seinen sozialen Netzwerken folgt, kann man es vielleicht auch schon mal erkannt haben. Er ist Kind der 90er und damit sozialisiert durch die Hip-Hop-Phase, die auch mich geprägt hat. Also genügend Grundlage für ein schönes Gespräch über Hip-Hop. Und das haben wir in Berlin geführt für dieses Format und ich freue mich sehr, dass er dabei ist. Deshalb jetzt viel Spaß mit Lars Klingbeil bei Was ist Rap für dich?
Rap ist für mich Abschalten, Rap ist für mich Inspiration, Rap ist für mich kluge Texte zum Nachdenken und Rap ist für mich auch einfach Stimmung.
Ist es etwas, was dich dein ganzes Leben schon begleitet hat?
Nee, das ist irgendwann dazugekommen. Also, und ich glaube so mit 13, 14, also ich habe vorher, also ich habe mit den Ärzten angefangen, so das war mein musikalischer Einstieg, aber dann kamen irgendwann die Fantas. Und ich weiß noch, bei mir auf der Schule waren halt alle so auf diesem Iron Maiden Guns N' Roses Trip. Und die haben dann, als ich Fanta 4 gehört habe, ich war der totale Außenseiter. Mittlerweile hören alle, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen Rap. Aber damals war das so mein Einstieg. Also, aber das war nicht immer da, sondern das hat sich entwickelt.
Wir sind, glaube ich, ähnlicher Altersklasse. Insofern kann ich das auch nachvollziehen, dass also man
41.
Ja, genau. Und dass man mit Rap schon mal so was wie ein kleiner Alien gewesen ist.
Ja, wir waren einfach vorne, also die anderen sind nachgekommen,
genau. Ja, genau. Aber kannst du dich an deinen allerersten Kontakt so erinnern? Du hast ja gesagt Fantastische Vier, aber so ein Schlüsselreizmoment. Bei mir war es mal ein Tape, das mir ein Freund mitgebracht hat, von dem ich immer früher Ärzte-Sachen bekommen habe und auf einmal hat er mir Hip-Hop mitgebracht und es hat so Klick gemacht.
Das allererste, was ich weiß, war Public Enemy. Also ja. Ne, Flavor mit dieser Uhr und ich fand das irgendwie so, also ich wusste nicht, ob ich es bescheuert finde oder cool, aber Fight the Power, glaube ich, war das erste Video, was ich irgendwie mal gesehen habe. Und dann war es aber die Fantas. Und zwar schon, also das war noch vor Dida, das erste Album Jetzt geht's ab. Und ich war dann auch sehr jung auf so einem Fanta 4 Konzert in der Großen Freiheit in Hamburg. Da waren echt nicht viele Leute, aber es war ein total cooles Konzert. Und danach, und das ist eine Szene, die hat mich total geprägt, standen wir draußen und es stand so ein Mädel da rum bei den Fans, die heulte, ja, und die wollte, also echt von ihrer, also, dann kam irgendwie Smudo und dann, was ist los, ne? Ja, meine Mutter wollte mich abholen und die hat mich nicht abgeholt und dann zog er irgendwie so 20 Euro oder Mark, ich weiß gar nicht, Mark, was das war, Mark noch, aus der Tasche und sagte, hier für ein Taxi, aber auch wirklich für ein Taxi nehmen. Und das hat mich total geprägt. Und das, seitdem finde ich Smudo ist einer der coolsten. Also ich mag jetzt die neue Musik nicht mehr so wie die alten Sachen, aber das ist so ein ganz entscheidender Moment in meinem Hip-Hop-Leben, dass ich die Fantas da richtig cool fand.
Ich glaube, es ist auch eine Band, mit der man sich sehr guten Einstieg sorgen konnte, weil du hast ja gesagt, dass das große Album ist, das viel gewinnt mit Dida, aber dieses erste Album davor war ja schon der rougher Einstieg, so nochmal musikalisch. So die erste Verbindung dazu ziehen konnte und es war sehr, sehr früh. Wer waren dann die Menschen, die dich damals quasi damit in Kontakt gebracht haben?
Ich kann jetzt gar nicht mal sagen, dass ich irgendwie Leute bei mir in der Schule oder sowas hatte, sondern ich glaube, das hat sich einfach durch Musikzeitungen oder sowas, die ich früh gelesen habe, hat sich das entwickelt.
Also kein großer Bruder oder?
Nee, so? Gar nichts. Also ich habe keinen großen Bruder. Ich habe auch in der Schule waren alle, die so 2-3 Jahre älter waren, liefen halt rum mit diesen komischen Stirnbändern und Guns N' Roses und Maiden-Shirts und waren Skater und ich war echt, also am Anfang war ich wirklich, also Außenseiter klingt blöd, weil das alles meine Kumpels sind, bis heute so, ne? Aber die haben halt ganz andere Musik gehört. Ich war schon echt einer der Ersten, die überhaupt Rap und Hip-Hop gehört haben. Ich meine, wenn ich heute diese alten Fanta-Videos sehe, dann sei auch so, war schon echt komische Musik, die man damals gehört hat. Aber ich hatte keinen, der mich dazu gebracht hat, sondern das habe ich mir selbst erschlossen.
Kann ich mir da so vorstellen, dass du auch so Lifestyle-mäßig dann auch schnell mit Kappen angefangen hast, die Klamotten nachgekauft hast und so?
Ich habe so einen Eierkopf, bei mir passen Kappen überhaupt nicht, das sieht total bescheuert aus, aber
war dem jungen Lars ja vielleicht egal.
Nee, das Kappen haben bei mir nie funktioniert und das bedauere ich echt, weil ich eigentlich das total cool finde, aber nee, klar, Sneaker okay. Und die Turnschuhe und so, das war dann irgendwie der Style, ne, irgendwie, aber
Das war ja auch eine Zeit, wo man sich quasi durch Styles auch noch klar abgegrenzt hat, was ja, ja über die Jahre dann so ein bisschen verschwommen ist. Aber es ging, glaube ich, auch darum, sich dadurch zu markieren und anderen gegenüber auch zu identifizieren. Hast du da so erste Erfahrungen auch gesammelt, dass auf der Schule dann noch der gleiche Klamottenstil bei einem anderen Typen da war?
Ja, das hat sich dann entwickelt. Ne? Also da hat sich, wobei ich jetzt auch mal sage, für die Bands, die ich dann so gehört habe, also was so danach kam, Fettes Brot, also die Mitschnacker war irgendwie noch so eine ganz prägende Scheibe oder absolute Beginner dann und so, da war ja, also das war jetzt auch nicht so krass markenmäßig, also die haben schon immer coole Sachen getragen und das hat man dann auch getragen, aber es war nicht so, dass man jetzt, also ich habe jetzt nicht danach eingekauft oder sowas.
Du hast also auch nie deine große Uhr um den Hals gehangen oder so?
Doch, da habe ich irgendwann mal auf so einer Party, habe ich das mal spaßmäßig gemacht und wie hießen die denn damals, die Typen sich die Hosen falsch rum angezogen haben,
Criss-Cross,
auch sowas war, das hast du dann in der Schule auch mal ausprobiert, aber das war ja spaßmäßig, also das war kein Style.
Aber ja, aber ich habe das schon auch, also ich bin damals dann nach Criss-Cross-Veröffentlichung bin ich in den ortsansässigen Kleidungsladen, habe mir eine Hose in Größe 45 oder keine Ahnung gekauft, umgedreht und dann habe ich die stolz da, glaube ich, 4 Wochen lang durch die Schule getragen.
Nee, also wir haben das mal einmal gemacht, glaube ich. Es wurden ja dann noch immer mehr Hip-Hop-Fans. Also man war, wie gesagt, man war am Anfang war man so der Erste und dann folgten ja ganz viele. Und bei Fantas war es übrigens so, dass die große Akzeptanz, glaube ich, mit der Lauschrift dann kam.
Ja, genau.
So
genau.
Populär und so, das haben dann alle geliebt. Ja.
Viel Gewinn war schon etwas, womit man so ein bisschen, dann hat man sich auch abgegrenzt. Das sagen ja dann auch viele, ich meine, Freundeskreis gehört ja auch zu den Dingen, die du gerne mochtest.
Wahnsinn, ja.
Ja, und auch da gab es ja in den Lyrics irgendwann schon den Hinweis, dass man sich selbst früher von den Fantas abgrenzen musste, wenn man das in der Szene so wahrgenommen hat.
Ja.
Und irgendwann hat man den Frieden gefunden. Ich will noch mal ganz kurz auf den ersten Song eingehen. Du hast Public Enemy, Fight the Power. Das ist so dein allererster Kontakt gewesen?
Ja, aber das war jetzt nicht mein Lieblingssong oder so. Aber das ist halt schon so das, wo ich sage, ich weiß ja noch genau dieses Video, wie dieser Typ da mit der Uhr rumlief und dann... Also das war so ein Video, ich glaube, das hat auch so eine Demo nachgespielt, ne? Und das hat, also das war dann auch, ich bin über Musik halt auch politisiert worden. Also selbst die Ärzte haben mich politisiert, dann irgendwie Public Enemy war, klare politische Aussage natürlich. Und ich suche bis heute eigentlich immer im Rap auch so das Gesellschafts-, also nicht jetzt irgendwie die Parteiunterstützung oder so, aber für mich ist Rap dann interessant, wenn er auch irgendwie das Ziel hat, Gesellschaft zu verändern. Und das war damals dann irgendwie schon so einer der Punkte, die mich auch geprägt haben, auch bei Fight the Power, ja.
Hast du Public Enemy früh verstanden, wofür die stehen, was die sagen wollten?
Nein,
hast du dich damit auseinandergesetzt?
Also ich habe jetzt nicht, also ich bin jetzt keiner gewesen, der sich die Texte irgendwie rausgeschrieben hat und dann irgendwie übersetzt hat. Und, aber ich meine, Fight the Power versteht jeder, wenn man dieses Video gesehen hat, da ging es ja auch um die Rolle sozusagen der Farbigen in den USA. Das klar, die politische Message, die kam sofort rüber, ja.
Jetzt
und ich habe dann auch, also na, bei mir kam halt irgendwann auch, also ich höre nicht nur Rap, bei mir kam dann Rage Against the Machine, ist auch eine sehr prägende Band für mich. Also,
die kann man aber, glaube ich, sehr gut mit ins Boot holen.
So. Genau, so und das war, dazu. Die war natürlich auch super krass politisch. So, die habe ich damals zweimal live gesehen, einmal in Hamburg und Brüssel, so dass da gehst du völlig geflasht von den Konzerten runter.
Ich merke schon, also es kann sein, dass wir bei den Fantastischen Vier und in Hamburg auf den gleichen Konzerten relativ nah beieinander standen. Weil auch Rage Against the Machine, also es ist bis heute, ich glaube, wenn ich eine gewisse emotionale Stimmung brauche oder sie habe, ist es bis heute die Musik, die ich dafür immer wieder raushole.
Ja.
Und das ist auch schon 30 Jahre her. Hast du denn aber selber mal aktive, und das ist jetzt die Wahrheit, die auf den Tisch kommt, hast du aktive Gehversuche gemacht?
Nicht also, im Rap.
Nee?
Nee, also ich habe in der Tat, ich habe 15 Jahre lang auf der Bühne gestanden, ich habe Rockmusik gemacht, ich habe, als ich das erste Mal in den Bundestag gewählt wurde, lange Haare, Augenbrauen, Piercing, die Bild titelte über eine halbe Seite, der Reichstagsrocker gepierst im Parlament, das war so die große Überschrift und ich habe, wir haben zwischendurch mal so eine Phase gehabt, wo wir ein bisschen Crossover gemacht haben, aber ich war nie derjenige, der dann irgendwie die Rap-Parts gemacht hat. Wir haben mal, es gab zwischendurch von den Fantas mal diese Phase, wo die Mega 4 gemacht haben. Und die, mit deren Vorband haben wir ganz viel auch gemacht. Also wir hatten auch schon größere Auftritte. Aber nee, Rap selbst war nicht, das kann ich nicht. Da bin ich völlig untalentiert.
Hast du irgendwann auch die ganze Kultur dahinter, diese ganze Hip-Hop-Kultur wahrgenommen und für dich irgendwie, also hatte sie für dich Interesse oder war es mehr nur wirklich die Musik?
Nee, ist die Musik. Also ich war jetzt nie irgendwie, ich habe nie, also sprühen, klar, ich finde Graffitis echt schick, also es gibt richtig gute und das habe auch irgendwie Dokus geguckt über die Kultur, ich Breakdance, klar, aber ich habe das alles nie gemacht. Also ich habe weder gesprüht noch gebreakdanced und ich glaube, das ist auch ganz gut, dass ich sowas nie probiert habe. Ja, aber bei mir geht es echt um die Musik und natürlich auch die Typen. Also ich finde, so ein Max Herre oder auch Smudo, Thomas D., das sind alles Leute, bei den Beginnern alles Leute, die ich auch total spannend finde, so als Person. Also,
du hast ja vorhin schon gesagt, dass du so ein bisschen Vorreiter warst und einer der ersten, die so ein bisschen in deinem Umfeld sich mit Rap auseinandergesetzt haben. Kannst du dich daran erinnern, wie das war, dass du dich eventuell rechtfertigen dafür musstest, dass es vielleicht sogar Kämpfe mit Freunden also oder Familie darüber gab, was du denn da für Musik hörst?
Total. Also das war, also ich weiß noch, die haben das alle, also wirklich diese ganzen Maiden, Guns N' Roses, die haben das alle ätzend gefunden. Ne? Also du musst natürlich, du warst Fanta 4, war irgendwie diese Typen an den bunten Klamotten und weißt, du wirst dich daran erinnern, wie diesen Dieder-Video, wie diese komischen Bewegungen, die da, ja, das war.
Ich finde es eigentlich bis heute unangenehm, aber.
Ich auch, aber es war trotzdem cool. Also, und wenn man sich das Video heute anguckt, dann denkst du wirklich, was fand ich daran gut, ne? Aber es war was komplett Neues. Das, wie gesagt, alles Kumpels, aber trotzdem war das so, dass du dich dafür permanent rechtfertigen musstest. Und die haben sich auch über lustig gemacht, auch dass man so eine Musik gut fand. Ja.
Wie bist du damit umgegangen? Hast du dich gewehrt?
Ja, also das hat mich nicht so. Ich bin ja trotzdem auf die Konzerte, ich habe die Musik gehört und habe ja gemerkt, wie die sich denn entwickelt haben. Und ich fand deren Kopftücher als Guns N' Roses Fans ehrlicherweise auch ziemlich blöd. Also das war jetzt ja nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, sie haben recht damit, dass ich uncool bin und sie sind cool, sondern ich fand ja, sie sahen mindestens genauso bescheuert aus mit den Kopftüchern.
Es gab ja dann schon aus Deutschland heraus so Ende der 90er dann und mit Freundeskreis, dann aber auch mit Beginner, so eine Zeit, wo es dann auf einmal geknallt hat und jeder verstanden hat, was die da machen und dann war es auch im Zweifel cool. Kannst du für dich beschreiben, was so dein, also aus der Zeit kommt zum Beispiel auch mir wahrscheinlich das wichtigste Rap-Album, das ich für mein Leben hatte. Kannst du bei dir benennen, welches das wichtigste Rap-Album in deinem Leben war?
Also es ist total schwierig.
Ich liebe die Frage immer, weil ich...
Ja, also ich würde schon... Ich bin heute gar nicht mehr so der Fanta-Fan, aber Lauschgift war schon ein total wichtiges Album. Aber auch Freundeskreis. Also das war... Leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte. Also, nee, wie hieß denn das?
Quadratur des Kreises.
Quadratur des Kreises, genau. Hammeralbum, also sozusagen auch total geile Texte, hat mich, glaube ich, auch tief geprägt. Und jetzt muss ich aber sagen, was mich jetzt irgendwie auch nochmal total abgeholt hat, war das Trettmann-Album. Also, das ist so. Und ganz, also, aber wenn ich jetzt anfange, mein Lieblingsalbum, dann Casper, großartig, XOXO, also ist, glaube ich, einfach so das, wo ich immer wieder reinhören kann. Aber wenn ich so sage, was war mein Album, was mich am meisten irgendwie auch sagen, in meinem Denken geprägt hat, dann war das wahrscheinlich Quadratur des Kreises.
Hast du wahrgenommen, dass der junge Max Herre so weitsichtig war, wie er damals sich schon in den Texten gezeigt hat? Also hast du verstanden, dass er wirklich eine große Weitsicht hat, die einem selber auch Horizonte liefert, die man vielleicht selber noch gar nicht hatte?
Ja, also das Album hat mich geprägt. Ne? Ich habe auch echt über viele Textzeilen dann nachgelesen. Also er hat ja ganz viel Geschichtliches auch drin und habe mich ganz viel auch mit Dingen dann beschäftigt. Eine Army Parker und so weiter, den wollte ich dann auch haben und so weiter. Also da war irgendwie ganz viel, was auch Tiefgang hatte. Ne? Und also ich habe ja vorhin noch gesagt, Texte waren für mich immer das Wichtigste und ich habe halt auch ganz viel Rap und Hip-Hop, mit dem ich nicht so klarkomme, weil er für mich inhaltsleer ist und eher so in diesem ich bin der Geilste und so weiter, das berührt mich alles nicht, aber also Quadratur des Kreises hat ganz viel Tiefgang gehabt.
Ja. Du hast ja schon gesagt, dass du...
Aber was war denn deins? Also das, ich jetzt, wenn ich jetzt zurückfrage mal...
Nee, gerne. Es ist auch schwierig und ich kann, wenn ich dann zum Beispiel 2017 Trettmann DIY höre, dann wird es schwer, weil es eins dieser Alben ist, wo ich von A bis Z jeden Song gerne mag und ihn auch wirklich fühle, aber es ist schon das Bambule-Album von den Beginnern, das 1998 erschienen ist.
Füchse.
Ja, wo ich heute immer wieder verteidigen würde, weil es vom Zeitgeist her so auf den Punkt in der Sekunde getroffen hat, was Deutschrap gerade gebraucht hatte, um sich ein bisschen zu lösen und trotzdem echt zu bleiben. Insofern, also ich kann heute noch jeden Text und ich glaube, dann immer ein Indiz dafür.
Habe ich auch auf und runter gehört, aber ob ich jeden Text kann, weiß ich nicht.
Füchse sind halt keine Rudeltiere. Ja. Aber du hast eben schon gesagt, dass du sehr viele Konzerte dir auch angeguckt hast. Ist das über die Jahre immer so geblieben? Also bist du ein fleißiger Konzertgänger?
Nee, ich hatte zwischendurch eine Phase, wo ich wenig auf Konzerten war. Also ich war in der Tat viel in Hamburg unterwegs. Das war dann auch so diese Crossover-Phase. Eins meiner großartigsten Konzerte war damals in Docks. Doggy Dog, Dub War, Downset und Such a Search. Also auch irgendwie großartiges Konzert. Krass. Das war... auch in der also war kein Hip-Hop, aber irgendwie so dran. Such a Search war halt irgendwie so in der Mitte, ne? So, das war klar, und dann ganz viel natürlich irgendwie auch Beginner, Fantas, Casper habe ich jetzt ein paar Mal live gesehen, Prinz Pi, wo ich jetzt auch auf 2 Konzerten war. Also ich versuche das jetzt auch schon, aber natürlich, klar, je mehr du irgendwie beruflich unterwegs bist, desto schwieriger war es dann. Aber ich versuche schon, weiß nicht, 6-7 Mal im Jahr auf Konzerten zu sein.
Hast du Festival-Vergangenheit?
Ich habe in meinem Wahlkreis das Hurricane Festival, also wo ich halt auch eigentlich total gescheitert, weil ich nächstes Wochenende nicht hin kann. Jetzt weiß ich gar nicht, wann der Podcast kommt, aber also an dem Wochenende, wo es jetzt ist, kann ich wieder mal nicht hin. Das zweite Jahr hintereinander, wo ich nicht beim Hurricane bin, aber sonst war ich eigentlich jedes Jahr da. Und ich habe auch total nett, ich war damals in Hannover, ich habe in Hannover studiert, da gab es auch ein großes Hip-Hop-Festival, was Spex organisiert hat, den ich jetzt halt gerade wieder getroffen habe, so nach ein paar Jahren, der jetzt für uns im Europawahlkampf ein paar Sachen gemacht hat. Und der hat damals auch Festivals in Hannover organisiert mit Beginnern, massive Töne, die waren halt alle da. Und also da war ich dann auch immer. Also ich habe schon einige Festivals auch gemacht.
Ja, ich wollte gerade nachfragen, also deswegen bin ich gerade gedankenversunken, ob ich mir vorstellen muss, dass du auch so auf dem Zeltplatz mit versagt bist und dann da die Cyphers quasi mit eröffnet hast oder so.
Beim Hurricane Festival war der Vorteil immer, dass ich nach Hause fahren konnte. Also ich wohne halt direkt auch um die Ecke. Aber klar, also alles dabei. Ich weiß auch, mein Auto musste irgendwann mal mit so einem Trecker da aus dem Matsch rausgezogen werden und die Abstürze waren auch schon da. Und das, klar, auch dann immer erste Reihe und so. Das war, ich bin ja ein bisschen größer, ein bisschen breiter. Also wenn ich gesprungen bin, dann war ich sehr schnell in der ersten Reihe. Also das hat dann immer gut funktioniert.
Du hast ja schon auch so ein paar Konzerte aus anderen Genres so beschrieben. Kannst du einen Unterschied von Hip-Hop-Konzerten zu anderen beschreiben?
Boah, ich glaube schon, dass Hip-Hop-Konzerte, dass es da mehr abgeht, ne? Also dass da mehr Stimmung auch ist oder so. Also wenn du, ich will es jetzt gar nicht negativ sagen, aber wenn du halt auf so einem An Mai Kantereit-Konzert, die ich auch toll finde oder so, also da ist ja mehr auch, da ist mehr Ruhe drin oder sowas, mehr Romantik vielleicht auch an so der einen oder anderen Stelle her. Aber das ist bei Hip-Hop, ist mehr Power. Ja.
Und dieser Mix aus beiden Welten, den du beschrieben hast, das ist wahrscheinlich etwas, was bis heute für dich wichtig ist, ne? Dass ich immer so musikalisch über Grenzen gehen und nicht nur in einem Genre stehen bleiben.
Genau, also für mich ist das Gute ja irgendwie, dass diese Welten jetzt auch zusammenrücken, irgendwie habe ich das Gefühl, ne? Also ich meine, ich habe jetzt neulich irgendwo auch einen Bericht gesehen, dass Henning Mai von An Mai Kantereit gerade einer der gefragtesten Sänger jetzt in irgendwelchen Hip-Hop-Songs ist, was ja auch, also klar, was ich ja auch wahrnehme, ne? Und ich meine jetzt irgendwie Fatoni macht was mit Dirk von Loft so, den ich habe Tokotronic geliebt, liebe Tokotronic, ich war jetzt gerade irgendwie in Hamburg auch, die haben im Thalia Theater einen Gig gehabt, 25 Jahre Tokotronic, 125 Jahre Thalia Theater so und auf einmal taucht der auf einem Hip-Hop-Album mit auf, so, das sind so Sachen, wo ich ganz zufrieden bin, weil man fragt sich ja manchmal schon, geht das eigentlich, dass du auf der einen Seite irgendwie Rock hörst und auf der anderen Seite Hip-Hop und jetzt merkst du, guck mal, die rücken jetzt sogar zusammen, die machen Sachen zusammen, also so eine gespaltene Persönlichkeit kann ich gar nicht sein, wenn auf einmal sogar meine Lieblingsbands jetzt zusammenarbeiten. Ne?
Dann fehlt dir nur noch eine Stufe, du bist Berufspolitiker, aber hast du beruflich mit Rap schon mal zu tun gehabt?
Naja, also ich habe mit einzelnen Künstlern zu tun, also es gibt ja auch viele, die sich so in Politik einmischen, wo man immer mal wieder Gespräche hat und viele sich ja, wie gesagt, auch gesellschaftspolitisch einmischen, also das ist so das, wo ich ja auch durchaus mal Künstler einlade, wo wir im Gespräch sind. Ich überlege, ich als Bundestagsabgeordneter selbst, wir haben hier mal Musik gemacht im Bundestag, also in so einem Nebengebäude, da ist ein Kollege, der sich verabschiedet hat, der aufgehört hat im Bundestag und da haben wir dann mit Nuripur, ein Kollege von den Grünen, der hat dann gerappt, ich habe Gitarre gespielt. So. Also es gibt schon immer Überschneidungen, aber ich habe jetzt mit Rap, weiß ich nicht, jetzt fällt mir gerade eine coole Geschichte ein. Mein allererstes Interview, was ich als Bundestagsabgeordneter geführt habe, ich bin 2005 nachgerückt in den Bundestag und dann hatte ich von Viva eine Interviewanfrage, weil es damals eine Debatte gab, du wirst dich daran erinnern, ob man Sido verbieten sollte im Fernsehen. Sido, weil der ja irgendwie so gewaltfährlichen Texten. Und dann gab es Monika Griefahn, damals Bundestagsabgeordnete, die, glaube ich, gefordert hatte, dass man solche Texte verbieten soll. Und dann wollte Viva mich interviewen. Ich habe dann gesagt, nö, ich finde ihn ganz cool und das soll ruhig weiterlaufen. Und am Ende fragte die Journalistin mich dann, ob ich jetzt ein bisschen Hip-Hop tanzen könnte vor der Kamera. Sowas. Also da hatte ich beruflich mit Rap zu tun. Das war mein allererstes Interview. Und ich habe natürlich nicht getanzt vor der Kamera, aber das war, da hatte ich mit Rap zu tun.
Das sind aber auch so ein bisschen die Momente, die dann unangenehm werden, wo man...
Für sie.
Ja, genau, wo man so, ey, ihr habt es nicht verstanden. Genau. Ne? Ich finde es immer schlimm.
Aber man, also wenn das die Frage war, also hat Rap irgendwie politisch, gibt es ja nichts. Also sagen, also natürlich, klar, du kümmerst dich um Kulturförderung, du kümmerst dich um Musikförderung, da habe ich auch immer ganz viel gemacht. Ich habe ein Projekt, so ein Kreativpakt hieß das im Bundestag, wo wir dann auch so Leute wie Tim Renner mit dabei hatten, einzelne Künstler auch, da waren auch mal, also Massiv zum Beispiel war mal mit eingebunden in so ein Projekt oder ja, aber...
Ich finde halt das gut, wenn diese Grenzen ein bisschen und vielleicht auch die in den Köpfen verschwinden, dass man mit Rappern, die ja dann schon Sprache für eine ganze Generation, wir mittlerweile ja fast für 3 Generationen an Jugendlichen waren und sind, mit denen zusammenzuarbeiten, um quasi zu verstehen, was die in den Texten sagen wollen. Ich finde selbst, angefangen bei einem Straßenhipper, von dem ich jetzt vordergründig der Meinung bin, dass er mir vielleicht gar nicht so viel mitgibt an der ersten Sekunde auf den Weg, hilft es ja trotzdem in zweiter Sekunde, ihm zuzuhören, weil er mir vielleicht Missstände aus seinem Viertel mit seinen Worten transportiert, die ich ja so vielleicht sonst gar nicht mitkriegen würde.
Und ich glaube, dass Politik da offener ist, als so mancher denkt. Also ich kann das für mich nur sagen. Ich habe also jedes Gespräch, was ich mit Künstlern hatte in den letzten, also ich bin jetzt seit 9 Jahren im Bundestag, das hat jetzt in den letzten 1,5 Jahren, seitdem ich Generalsekretär bin, nochmal zugenommen, aber jedes Gespräch, was ich irgendwo mit Künstlern geführt habe, war für mich total beeindruckend. Also wenn ich jetzt immer gar keine Namen nenne, weil ich gar nicht weiß, ob die das unbedingt wollen, dass man sagt, so, die treffen sich auch mit einem Politiker, aber die haben ja alle eine total spannende Biografie, die können auch einen Blick auf die Gesellschaft geben, die geben Denkanstöße und die verändern ja auch bei mir was so. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass dieser Dialog eigentlich noch mehr wäre. Und ich würde mir natürlich auch noch stärker wünschen, dass sich Künstler in Politik einmischen. Ich meine, du hast hier gerade eine Zeit, wo die AfD irgendwie massiv an Oberhand gewinnt, wo auf einmal der Hass irgendwie auch zunimmt, das Gegeneinander zunimmt. Und da, glaube ich, muss jeder Künstler auch irgendwie begreifen, wie viel Macht er eigentlich hat, auch auf seine Fans einzuwirken. Und jetzt nicht im Sinne von, ey, wählt SPD oder wählt Grüne oder wählt CDU. Das, klar, würde ich mir auch wünschen, wenn alle sagen, wählt SPD. Aber sagen Leute, geht friedlich miteinander um und achtet drauf, wie man mit euren Mitmenschen umgeht und schützt die Natur und rettet das Klima. Und also da so ganz viel. Ne? Und da merke ich aber auch, dass Künstlerinnen und Künstler wieder stärker anfangen, sich daran zu orientieren und auch, glaube ich, den Mut haben, wieder Sachen auszusprechen. Und das noch stärker wird toll.
Speerspitze ist da ja sicherlich sowas wie Wir sind mehr, was 2018 passiert ist, wo Casper Kraftklub natürlich, glaube ich, auch, dass da alle ihr quasi klares Statement gesetzt haben.
Da aber, war ich auch da. Also da bin ich hingefahren, also einfach als Fan, aber auch um Zeichen zu setzen. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass Anfang Juli jetzt ja so die Folgeveranstaltung ist. Habe ich auch geprüft, ob ich da hin kann. Bin ich leider in China, das auf einer Delegation, deswegen geht es nicht. Aber es ist dann auch wichtig, glaube ich, dass wir da sind, ohne dass man redet oder sonst was, aber einfach nur da zu sein und den Dialog zu suchen. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass dann irgendwie Künstler auch sagen, was will der jetzt hier? Ne? Also ist der jetzt hier, um irgendwie, will er sich einmischen, will er sich in die erste Reihe drängen? Und ich so, nee, ich bin hier, weil erstens sind das alles meine Bands. Also und zweitens ist es eine coole Sache, dass so ein politisches Statement gesetzt wird. Und ich waren auch andere Kollegen da. Also
das politische Problem, ne? Wenn man versucht, also einfach quasi, es wird gleich viel rein interpretiert, wenn du dich da jetzt irgendwo hinbewegst und einfach nur vielleicht auch ein privates Zeichen setzen möchtest.
Ja, weil es, glaube ich, auch bei Künstlern, also das typische Politikerbild, was ein Künstler hat, würde ich jetzt mal unterstellen, erfülle ich nicht unbedingt. Also glaube, wenn man jetzt irgendwie 100 Künstler fragt, wie sieht ein typischer Politiker aus, dann zeichnen sie einen 60-jährigen Mann im Anzug und das bin ich halt nicht, sondern ich bin jemand, der mit dieser Musik aufgewachsen ist, der die Texte kennt, der die Künstler liebt, der auf deren Konzerte geht und das ist vielleicht das, was auch dann auf der anderen Seite verstanden werden muss, dass ich natürlich einer Generation angehöre, die mit diesen Songs und Texten und deren Gedanken noch aufgewachsen ist.
Ja, ich glaube, das ist etwas, was sich auf jeden Fall in der nächsten Zeit noch verändern muss. Allein Tatsachen wie dann heute auch YouTuber, der Rezo-Gate quasi dafür sorgt, dass politisch das ganze Land einmal in Unruhe kommt, zeigt ja, dass man vielleicht von den Welten voneinander manchmal noch gar nicht so viel verstanden hat und vielleicht auch gar nicht so viel Zugang zueinander hat, wie man ihn haben müsste. Und ich glaube, da sind dann Bindeglieder total wichtig. Auch parteiübergreifend am Ende. Es geht eigentlich nur darum zu verstehen, dass es eine... Und das ist dann für mich auch immer dieses, was aus Rap kommt und was aus Rap eigentlich auch, wie gesagt, schon seit 3 Generationen kommt, dass das Wort und der Text des einzelnen Künstlers, egal wie er für mich vordergründig aussieht, trotzdem mehr Impact auf eine ganze Generation haben kann als ein politisches Statement.
Ja.
Kurzes Plädoyer von mir an der Seite. Aber wir sind ja deinetwegen hier. Wir hatten das eben schon zwischendurch. Gab es eigentlich mal so Momente, wo dich Rap verloren hat? Also war es quasi der Moment, wo Berlin-Rap groß geworden ist, wo Lars Klingbeil gesagt hat, okay, ich bin raus?
Also, ja, dieses Agro-Berlin-Ding war nicht meins. Also, ja. Das so, also ich finde, Sido kann man hören, finde ich auch, hat manche ganz kluge Sachen so, aber hat mich halt nie so gepackt wie die Hamburger Sachen so oder das ganze Stuttgarter Ding. Also das war eher meins. Aber ich finde gerade so jetzt in den, also und das war schon eine Delle, aber verloren hat mich Rap nicht. Und ich finde gerade so jetzt die letzten Jahre ist wieder richtig viel gutes Zeug dabei. Und was ich auch gut finde, muss sagen, jetzt endlich auch mal ein paar richtig gute Frauen. Also das ist ja was, es ist sehr männlich alles, aber heute kam gerade bei Spotify bei mir die Anzeige, so dass von Juju das Album jetzt da ist und das habe ich echt gefeiert, was die letzten Songs, die draußen waren und da ist schon sehr viel Gutes dabei und das finde ich dann auch gut, dass es jetzt endlich auch mal ein paar starke Frauen in der Szene gibt.
Das finde ich sehr schön, dass du auch dann bis heute ja auch immer noch versuchst oder quasi den offensichtlich das Interesse daran behältst, auch an den neuen Künstlern, ne?
Ich höre jeden Morgen im Badezimmer dann Deutschlandfunk, weil ich ja wissen muss, was mich erwartet, außer freitags. Freitags kommt immer meine Spotify-Release-Day-Liste und das ist der einzige Tag, wo ich morgens dann sofort höre, was ist an neuen Songs da und dann auch immer versuche ja so ich irgendwie drin zu bleiben, ne? Also was gerade passiert und was neue Sachen sind. Und das ist in meinem Job ehrlicherweise schwierig, weil ich auch wirklich, würde ich mal sagen, 80, 90, 100 Stunden die Woche arbeite, aber in jeder freien Minute habe ich halt irgendwie meine Kopfhörer drin und höre Musik.
Welche Künstler sind es, die dich heute da noch abholen, mit denen du dich gerne beschäftigst?
Also
abgesehen von den Klassikern?
Also Trettmann ist schon echt derjenige, der, ich habe lange gebraucht, bis ich bei DIY drin war, also diese ganzen Trap-Sachen, habe ich am Anfang nicht so richtig, bin ich nicht mit warm geworden und ich habe das Album, glaube ich, 5-mal hören müssen und ganz viele Leute, die ich toll finde, haben mir gesagt, was für ein großes Album und ich habe es 5-mal hören müssen, bis ich dann drin war und dann konnte ich es aber auch 50-mal am Stück hören, 100-mal am Stück hören. Yeah. Jetzt gerade Fat Tony ist großartig, also sozusagen auch ganz bedächtig, kluge Texte. Contra K ehrlicherweise auch, wobei es eigentlich gar nicht zu mir passt, also dieser muskelbepackte, tätowierte mit diesen ganzen harten Songs, aber irgendwie ist ja ganz cool, so das sind so, und Juju jetzt, das sind Sachen, die ich, und Kitsch Creek, ich glaube, die bringen jetzt auch irgendwann ein Album raus, ne? Das, alles, was die machen, finde ich auch großartig, also das sind so Sachen, die mich gerade beschäftigen und wo ich, ja, diese ganzen 187 ist halt echt auch politisch teilweise schwierig, weil da auch ein paar Sachen passieren, die ich nicht in Ordnung finde. Merke natürlich, dass dann auch irgendwie teilweise Kollaborationen sind mit Künstlern, die ich höre. Aber da bin ich noch nicht so richtig entschieden, wie ich das finde.
Das aber, da muss ich jetzt trotzdem mal nachgehen, weil ich das sehr interessant finde, dass ja auch ein Konflikt ist, mit dem ich ja quasi aus der Szene heraus auch mich beschäftige. Mhm. Wenn ich Künstler wie eigentlich jeden, auch jeden Straßenrapper, den wir haben, lange kenne, mit denen lange Wege gegangen bin, wahrscheinlich von meinem Standpunkt aus relativ früh auch ein Verständnis dafür gehabt habe, wie sie sind, warum sie sind, warum sie auch vielleicht die Dinge sagen, die sie sagen, weil es ein bisschen eine Projektion aus ihrer Welt ist und ich es deshalb auch als Kunde verstanden habe. Aber auf der anderen Seite sehe und verstehe, wenn ich dann nach außen gehe, warum Leute empört darüber sind. Und das ist ein Konflikt, den ich selber die ganze Zeit mit mir rumtrage. Aber ich per se deshalb niemandem jetzt etwas Böses abtun möchte, wenn ich dann sehe, dass aber auf der anderen Seite, jetzt als Beispiel vor ein paar Wochen Fridays for Future, Chefcat auslädt, weil er ein Ratar-Feature hatte, weil da mal eine Verbindung war und irgendjemand der Meinung ist, Ratar funktioniert nicht. Das ist etwas, wo man in Konflikte kommen kann in der Zukunft, oder?
Klar, also und ja, aber Chefcat ist jetzt echt eigentlich ein Beispiel für jemand, der...
Ja, das ist das absurdeste Beispiel.
So, wusste ich auch gar nicht, aber klar, also aber seit ihr spätestens ab dem Moment, wo halt irgendwo Gewalt im Spiel ist und dann noch Gewalt gegen Frauen, ist bei mir halt auch Schluss. So, das kann ich in keinster Weise rechtfertigen, gutheißen. So, und das ist halt der Punkt, wo ich dann auch sage, hier ist eine Grenze, die ist überschritten. Ich habe nicht mit, also sagen, du kannst nicht jeden Hip-Hop-Text irgendwie auf die Goldwaage und unter Political Correctness, das geht nicht. Also sozusagen, dann darfst du irgendwie gar nichts mehr hören. So. Und deswegen muss man das, glaube ich, auch immer einsortieren, wo kommen die Leute her, was haben die für Erfahrungen gemacht, was sprechen die aus. Und du siehst ja bei vielen auch, dass die milder werden, so mit dem Verlauf der Karriere. So. Aber die Frage ist halt, was machen sie denn real? Und wenn jemand eine Frau schlägt, dann kann ich ihn als Künstler in keinster Weise mehr akzeptieren. Das muss ich einfach auch so deutlich sagen, dass wenn mir die Grenze erreicht und das ist No-Go.
Ja. Punkt. Ja. Dann ist die Frage, die man sich weiter stellt, wie geht man mit dem Künstler um, der mit diesem Künstler kollaboriert?
Genau, und das ist, und da braucht es dann ganz viel also das versuche ich zumindest immer zu verstehen, warum machen das Leute und wie verhalten die sich, wie reden die darüber. Aber diese Grenzziehung halte ich schon für wichtig. Das halte ich auch für wichtig übrigens in der Hip-Hop-Szene selbst. Also damit nicht irgendwann solche kompletten Szenen irgendwie in schlechten Ruf kommen.
Nee, ich glaube auch. Wir nehmen jetzt gerade hier, das kann ich sagen, im Juni auf. Und es ist ja ein Prozess, der sich gerade bewegt. So, ja. Dass man genau sieht, dass man auch aus der Szene heraus seinen Weg finden will, wie man vernünftig mit den Dingen umgeht, um die Grenzen, die vielleicht ein bisschen verschwommen sind, eher klarer aufzustellen.
Ja.
Insofern ist das sehr spannend. Was ist Rap heute für dich?
Also immer noch Inspiration. So, es ist aber auch Abschalten. Also vorhin war ich hier im Termin Kilometer weiter, bin dann zu Fuß rüber, habe mir irgendwie schnell die Kopfhörer reingemacht, irgendwie kurz abgeschaltet, runtergefahren, Musik gehört. Und da aber auch echt neue Gedanken. Also die Inspirationssache, die darf man nicht unterschätzen. Wenn du den ganzen Tag dich in so einem Fokus Politik bewegst, dann einfach mal Textzeilen zu hören, drüber nachzudenken. Und es heitert bei mir auch immer die Stimmung auf. Also es ist so, ich habe ja auch irgendwie echt scheiß Situationen in meinem Job. So, und dann irgendwie gute Musik zu hören, führt auch dazu, dass ich bessere Laune kriege. Und das brauche ich manchmal auch, dann bessere Laune.
Ich habe zum Abschluss noch so zwei Rubriken, die ich gerne kurz mit durchgehen möchte. Die erste heißt, was denkst du über Max Herre?
Ein großartiger Rapper, aber noch mehr sozusagen großartiger Denker. Also einer der schlauesten Musiker, die ich wahrgenommen habe bisher.
Ich mag das, wenn ich den Politiker in dir, der es schafft, den jetzt in einem Satz quasi mit einem Komma dazwischen genau auf den Punkt eine Person zu beschreiben. Das finde ich sehr gut.
Ich weiß ja nicht, wie der als Typ ist, so, ne? Also ja. Ich würde mich gerne mal mit dem unterhalten, aber ich glaube, der hat echt was zu sagen. Und ich finde, dieser Rio Reiser-Vergleich, der ist bei Max Herre total erlaubt. Und ein Rio Reiser-Vergleich ist schon echt so, es kommt so kurz vor, ja, kurz vorm Heldenstatus. Ne?
Kann ich aber verstehen. Was denkst du über Haftbefehl?
Boah. Alben finde ich super, also gute Musik, aber ist nicht so meins. Also sagen, ist jetzt nicht das, wo ich hängen geblieben bin. Ich habe die Alben gehört. Ich glaube, sein Onkel hat für die SPD für den Landtag kandidiert. Das fand ich wieder ganz witzig dann, aber Haftbefehl ist nicht so meine Mucke.
Was denkst du über Kanye West?
Das ist jetzt genau so ein Grenzfall. Also ich finde, der macht gute Musik, ich kann die Alben gut hören. Ich finde aber, wenn ich dann diese Auftritte mit Trump und so sehe, dann denke ich so, mach lieber Musik. Also das ist so, ich widerspreche mir gerade selbst. Ich habe vorhin gesagt, Künstler sollen sich mehr in Politik einmischen, aber dann für gute Politik und nicht für Trump. Und jetzt habe ich aber gerade auf Netflix so eine Talkshow mit ihm gesehen, wo er auch ganz offen über seine Bipolarität spricht. Und das fand ich wiederum total beeindruckend. Aber also Kanye West völlig unentschieden, kann ich dir vielleicht in 5 Jahren sagen, wie ich ihn finde. Ich habe echt Momente, wo ich ihn gut finde, ich habe Momente, wo ich ihn echt problematisch finde und die problematischen Momente überwiegen.
Es ist sehr interessant, weil auch in meinem Umfeld Leute von der Größte aller Zeiten zu Persona non grata innerhalb von kürzester Zeit gekommen sind, weil man es einfach nicht greifen kann, was da passiert ist. Und ich mir auch immer die Hand vor den Kopf haue und denke, wie Junge, was, warum?
Und das ist also, weil du von diesen Sachen, also ist es Aufgabe, dass man jemanden nach politischen Maßstaben komplett bewertet? Also, weil er wäre ja kein guter Künstler, wenn er nicht ein bisschen verrückt wäre. So, aber man muss halt auch aufpassen, ob man sich dann einmischt in Politik, wenn man da nicht geklärt ist. Und diese Trump-Dinger fand ich skurril. Also, wie er da im Oval Office ist mit dem Cappy dann auch und alles. So. Ja. Also.
Aber er möchte ja immer noch Präsident werden, glaube ich, ne? Oder hat er das abgelehnt?
Ich weiß es nicht.
Mal gucken. Was denkst du über Drake?
Kein Bezug.
Ne? Nee. Das ist total interessant, weil er ja eigentlich de facto im Moment, würde ich sagen, der größte Künstler ist, den es auf der Welt.
Ich bin total bei deutschem Hip-Hop irgendwie hängen geblieben. So, ich höre die amerikanischen Sachen auch, Drake, also klar, kenne ein paar Songs und so viel auch gut, aber ist nicht meins. Also.
Und dann können wir am Ende noch einen von denen nehmen, die du heute genannt hast, dann nehmen wir, was denkst du über Trettmann?
Den finde ich wirklich großartig und also Album DIY gefallen. Ich habe mir die alten Sachen mal angehört, die sind auch schon echt unterhaltsam. Aber ich finde bei ihm halt die Story auch total spannend. Also jemand, der ja schon sehr alt ist, sehr alt, sage ich jetzt als 41-Jähriger, aber der anscheinend ja immer an seinen Weg geglaubt hat und der dann irgendwie in so einem hohen Alter noch dieses Album rausgehauen hat und das auch ja Low-Level produziert hat, wie ich gelesen habe. Das finde ich ist einfach eine tolle Geschichte und zeigt halt auch für mich dieses, du musst an dein Ding glauben und dann kannst du was erreichen.
genau das. Ich habe zu diesem Album dann ein Interview mit ihm geführt. Ich habe ihn quasi so einen Tag begleitet und da hat er dann auch die Geschichte erzählt, dass 50% von dem Album kurz vorher noch gar nicht fertig waren und dann sich bestimmte Schlüssel einfach zusammengefügt haben, weil Feature gekommen sind. Und am Ende entsteht ein Meisterwerk, von dem ich zum Beispiel auch 2018 auf die Frage, was ist das Album des Jahres, immer noch mit dem 2017er Album von Trettmann geantwortet habe.
Habe ich auch mal gemacht und ich habe diese Kitsch Creek Story irgendwie mal gelesen. Ich weiß gar nicht, die war in irgendeinem Magazin, war das mal aufbereitet und die standen ja echt am Abgrund. Ne? Ja. Und dann haben sie halt einfach auf so einen Bauch raus entschieden. Und das finde ich auch in der Politik, das ist die Parallele, wenn jemand völlig mit sich im Reinen ist, wenn er einen klaren Weg hat, wenn er den geht, dann überzeugst du Leute.
Ein bisschen mal der klaren Statements, das hat jetzt Real Talk. Hm. Entweder oder. Deutschrap oder international?
Deutsch.
Gangster oder Conscious?
Conscious.
Mehr so Party hart oder mehr so Kapuze hoch durch den Regen?
Boah, Kapuze.
Classic oder New Shit?
Dann New Shit, also ja doch, ich will das Neue. Ja.
Und Mainstream oder Underground?
Mainstream.
Also bist du der deutsche Conscious hörende, Kapuzenpulli tragende Fan von neuen deutschen Mainstream-Hip-Hop?
Gut zusammengefasst.
Können wir so stehen lassen.
Ich habe mich so selbst noch nicht kategorisiert, aber wenn das rauskommt, dann akzeptiere ich das. Ja.
Ich bin ja noch in der Produktionsphase, das heißt für viele Gespräche und ich bin immer noch nicht so sicher. Hm. Ich fand die Rubrik, habe ich mir selber ausgedacht, weil ich ein Profil schaffen will.
Ja.
Jetzt denke ich darüber nach, ob wir es vielleicht auch zeichnen lassen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wenn wir das hier hören, vielleicht habe ich das dann schon alles machen lassen, aber ich stelle mir das so vor, bildlich, wenn man von dir eine Zeichnung mit einem Kapuzenpulli tragen, dann...
Das ist in der Tat, sobald ich irgendwie... frei habe, Hemd aus, Kapuzenpulli an. Das ist bei dem Wetter jetzt nicht, aber...
Das ist etwas, was ich an meinem Job liebe, dass ich die Dresscodes verloren habe. Das ist eigentlich relativ egal.
Das fängt langsam in der Politik auch an. Also ich merke das bei mir, also ich trage keine Krawatte mehr, das habe ich am Anfang auch gemacht. Sneaker kannst du auch mittlerweile tragen. Also das bröckelt langsam und ich finde es völlig okay.
Und ich komme mit Kappe in den Bundestag, insofern.
Ja.
Ich habe es geschafft. Am Ende brauche ich noch drei Songs. Die drei Top-Songs aller Zeiten für unsere Spotify oder für unsere Playlisten.
Also aller Zeiten ist, also ich knöcheltief, Trettmann gehört einfach mit dazu. So, dass ich, werden sich tausend andere wahrscheinlich auch schon gewünscht haben. Ich finde...
ich glaube noch nicht.
Michael X von Casper.
Ja.
Michael X, das ist irgendwie auch ein geiler Song. Aber da könnte man auch von dem Album könnte man irgendwie alle nehmen. Und jetzt gerade, ich muss einfach, also 5 Minuten Kitsch Creek mit Henning Mai und mit Trettmann und mit Crow, das ist auch ein guter Song. Ist jetzt nicht Alltime, aber habe ich jetzt gerade so die letzten Wochen viel gehört.
Sehr gute Wahl.
Ja.
Lars, ich danke dir.
Danke.
Mir eine Freude.
Mir auch.
Bis bald.